Ja, also mein letzter wirklich großer körperlicher oder gesundheitlicher Einschnitt in meinem Leben war 2021. Fusionen haben mich am Anfang total krass so erstmal über Wasser gehalten. Aber ich sage mal, Schwitzen und Entgiften ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Das machen wir sehr oft und deswegen haben die Menschen auch so große Probleme, alt zu werden. Und ich habe mich mit sehr vielen Dingen auseinandergesetzt und ich habe sehr viele Dinge hinter mir gelassen. Das Infrarot, was ihr ja macht, ist sehr viel schonender. Puh, dein Körper sagt ja ganz genau, ab wann er in den richtigen Stressmodus kommt.
Haben wir eine Strategie, die wirklich im Alltag integrierbar ist?
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Manuel Cortez, Schauspieler, vielleicht mal du ganz kurz dich selbst vorstellen, du hast einen intensiven Arbeitsalltag, sitzt hier, wir waren hier gerade unten bei der Sauna, wir haben uns hier gerade kennengelernt, vielleicht musst du dich ganz kurz vorstellen, damit man einen Eindruck bekommen von dem, wer du bist. Wenn man dich nicht eh schon kennt.
Ja, wenn man mich nicht kennt. Aber falls man mich nicht kennen sollte, ich bin Schauspieler seit 25 Jahren in Deutschland, Moderator, Entertainer. Habe viel in den Medien, in Filmen, in Shows, in eigenen Sendungen gearbeitet. Bin seit über 15 Jahren Hypnose-Coach. Ich bin Mentaltrainer. Ich bin Autor, bin Buchautor von diversen Büchern. Und mache mit meiner Frau zusammen die Society. Das ist ein großes Frauennetzwerk mit mehreren großen Festivals und Retreats im Jahr.
Mhm, mega. Mir geht's um Gesundheit. Wir haben gerade schon gesprochen über deinen gesundheitlichen Weg, dein Erlebnis. Vielleicht magst du da mal kurz einsteigen. 2021, was war da?
Ja, also mein letzter wirklich großer körperlicher oder gesundheitlicher Einschnitt in meinem Leben war 2021. Da bin ich sehr schwer an Corona erkrankt, lag auf der Intensivstation und hätte das Ganze fast nicht geschafft. Hatte eine schwere Lungenentzündung, hatte nur noch 25% Lungenvolumen, also meine Lunge war so stark von der Infektion befallen, dass das Gewebe kollabiert ist sozusagen, also eingefallen ist und damit auch keinen Sauerstoff mehr aufnehmen konnte, obwohl er extern von außen zugegeben wurde. Und da ich aber, um die Kurzfassung zu packen, nicht transportfähig war und ich da, wo ich lag, keine Intubierung, also keine Ex, also ne, so
wie gesagt, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Dann hätte man mich nach Barcelona bringen müssen im Nachhinein, weil heute weiß man, dass die Intubierung für viele der Patienten eigentlich das Todesurteil war, weil überintubiert wurde und damit eigentlich das Organversagen der eigentliche Todesgrund war, hätte gar nichts stattfinden müssen.
Wenn ich ganz kurz eine Klammer aufmachen darf, ich bin mir sicher, das ist ein hochemotionales Thema für viele.
Ist es, ja, definitiv.
Nur muss man einfach sagen, wenn man die Protokolle, die dann eben genau gefahren wurden und empfohlen wurden von der WHO und KKG, wenn die empfohlen wurden, genau das Protokoll, es passiert X mit Sauerstoffvolumen sinkt und Sauerstoffsättigung, jetzt machen wir eben das Protokoll. Und das waren öffentliche Protokolle, zu denen die Krankenhäuser wirklich mehr oder weniger gezwungen wurden. Also das heißt, es ist gar nicht mal, um mit den Ärzten zu schulden, aber nichtsdestotrotz war deine Erfahrung und im Nachhinein muss man sagen, Gott sei Dank, weil es war so, wie du sagst.
Ja, es ist halt immer, ich sag mal so, ich mache da keine Diskussion auf, weil da gibt es so viele Sichtweisen und so viele Streitpunkte und so viele Dinge, die halt nicht gut gelaufen sind. Wir hatten einfach auch noch nie so eine Pandemie vorher gehabt und zeig ungern immer mit dem Finger auf jemanden richtig oder falsch. Ich bin nicht in der Position gewesen zu entscheiden, was tausende Millionen von Menschen zu machen haben. Ich denke, da hätte man einiges in der Kommunikation, in der Klarheit, in der Transparenz, in den wissenschaftlichen Aspekten besser machen können. Ich sage für mich, ich bin froh, dass ich den Verlauf hatte, wie ich ihn hatte. Ich kam selbstständig wieder auf die Beine ohne Intubierung. Trotz alledem hat mich das sehr viel Zeit, sehr viel Kraft gekostet und vor allem hat mich im Nachhinein eher eigentlich das Long-Covid, also die Spätfolgen davon begleitet. Ja. Denn die reine Erkrankung habe ich so nach einem halben, dreiviertel Jahr okay überstanden und dann fing mit einem Abstand irgendwann das Long-Covid an. Und das ist auch nicht neu, das gibt es medizinisch auch schon länger von Infektionskrankheiten. Nur durch die Häufigkeit, die es jetzt auftreten, ist es zum Thema geworden. Und da es da, sage ich, medizinisch nicht so krass viel Forschung zu gab, musste man halt selber sehr viel machen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich wirklich mit allen möglichen Themen von Höhentraining, also von Sauerstofftraining, über Infusionen, über Kältetherapien, bin in Kältekammern gegangen und Wechselbäder und natürlich auch viel das Schwitzen, also das Entgiften. Mittlerweile weiß man auch, dass die Spike-Proteine, also die Reproduktion der Spike-Proteine, größtenteils auch im Darm stattfinden. Und dadurch ist die Darmgesundheit ein extrem großes Thema, ist sie sowieso. Also unabhängig von den Spike-Proteinen ist die Darmgesundheit das Grundelement der Gesundheit. Und ich musste mich einfach damit beschäftigen. Und dadurch bin ich jetzt gezwungenermaßen in bestimmten Bereichen einfach sehr, ja, sehr, sehr gebildet, sehr erfahren, weil ich mich einfach immer so Trial and Error.
Ja, genau.
Was hat funktioniert? Bei mir das nicht. Okay, kann ich weglassen. Aber okay, die Infusionen haben mich am Anfang total krass so erstmal über Wasser gehalten. Aber das war nicht von Dauer. Ich wusste zwar immer, ich kann mich jetzt damit pushen. Aber wenn die Infusion wieder nachlässt oder so, ich kann es nicht von alleine reproduzieren. Also war das immer nur so, okay, somit halte ich mich stabil. Aber wie werde ich langfristig wirklich fit? Was ich sagen muss, was mir krass geholfen hat, ist auch das Eisbaden. Also ich habe nicht viel Eis gebadet, sondern am Anfang eigentlich immer nur eiskalt geduscht und das wirklich jeden Tag, dann angefangen mit Wechsel, heiß und kalt. Also einfach auch, weil ich Durchblutungsstörungen hatte in den Beinen und auch das Schwitzen. Also regelmäßiges Entgiften, damit diese Toxine und auch einfach die Übersäuerung und alles nicht so überhand nimmt. Und wir wissen, ein saures Umfeld ist natürlich Paradebeispiel für jegliche Entwicklung von Krankheiten, vor allem für Entzündungen. Und da Corona-Entzündungen im Körper auswirkt, gerade in der Zelle, ist es halt das Problem, musst du halt gucken, dass du den Körper möglichst basisch hältst. Und da ist natürlich, sagen wir mal, Schwitzen und Entgiften ein ganz, ganz großes Thema
gewesen. Verstanden. Du warst ja wirklich, das war eine Nahtoderfahrung. Du hast es vorher kurz erwähnt, du warst ja mehrere Wochen intensiv. Die Ärzte haben dich kurz darauf hingewiesen, hey, Manuel, wenn das irgendwie besser wird, so ungefähr, hast du kurz einen Kontakt hier, damit, wenn du bewusstlos wirst oder ins Koma fällst, damit wir wissen, wen wir kontaktieren sollen. Wir haben das jetzt kennengelernt, du bist weit weg davon, du hast eine enorme Energie.
Hätte ich mal früher erleben sollen.
Okay, gut, das ist das alte Niveau. Aber wirklich enorm. Und da würde mich jetzt interessieren, du hast es eh schon kurz angesprochen. Das ging dann los, eben Long-Covid, du hast es jetzt auch genannt, diese chronische Erschöpfung. Mhm. Ich kenne auch wirklich einige in meinem Umfeld, die ja genauso, das waren wirklich junge, fitte Menschen.
Ja, mein ganzes Krankenabteil war voll mit Fußballern, jungen, sportlichen Männern. Und es war gerade bei mir die Beta-Variante, die sehr stark Männer, man weiß nicht warum, Männer zwischen 35 und 45 Sportler erwischt hat. Also es ging vor allem auf die Lunge. Klar, es geht in die Zelle und die erste große, wirklich das größte Gewebe, was wir natürlich sofort haben beim Eintritt des Erregers, ist die Lunge. So, also Corona ist kein Lungenvirus, sondern es ist ein Zellvirus und der setzt sich natürlich aufs allererste Gewebe, ist die Lunge. Deswegen ging es zu diesem Zeitpunkt so stark auf die Lungen. Hat sich dann ja später auch verändert. Also später wurden die Main-Symptome gar nicht mehr unbedingt Lungenentzündung, sondern das waren dann andere Themen. Aber gerade diese Variante, die ich erwischt hatte, ging halt ganz stark auf die Lunge und ganz stark auf fitte, sportliche Männer. Ich habe, bevor ich so Corona hatte, 2019 war das, glaube ich, habe ich mit dem Team den Triathlon in Mainz für ZDF Fernsehgarten gewonnen. Ja, also mit Schwimmen, Radfahren und Rennen. Und ich war topfit. Also ich war wirklich topfit. Ich war, glaube ich, in der größten, topfittesten Phase meines Lebens. Und danach kam halt so eine Keule. Und das war vielleicht auch ein bisschen, ja, so Hochmut kommt vor dem Fall. Ich war jetzt kein Corona-Gegner oder Leugner oder in irgendeiner Form, so ist mir alles egal. Wir haben uns auch schon geschützt. Wir haben dann meinen Geburtstag 21 auf Ibiza gefeiert. Jeder hat 3 Tests die Woche gemacht. Wir haben ein Haus für uns nur für die Gäste gebucht. Jeder ist dann in Quarantäne gegangen und trotzdem, obwohl ich 3 PCR-Tests die Woche gemacht habe, hat keiner gesehen, dass ich krank war. Bin mit der Krankheit nach Ibiza geflogen und am ersten Tag ist sie ausgebrochen.
Oh, wow, crazy.
So, also es war natürlich echt blöd. Ich hätte aber auch nie erwartet, dass mich das so trifft. Ich war weder Risikopatient, ich war nicht alt, ich war nicht krank, ich hatte gar nichts. Also ich hatte auch nicht sehr viel Angst vor dem Erreger, weil ich dachte, gut, mei, dann werde ich halt krank. Und ich kannte auch nur Leute, die es halt mal zerlegt hatte. Die waren dann mal 2 Wochen auch heftig krank, aber okay. Also nichts, wo man sich Gedanken macht. Und dann kam diese Variante, dann hörte ich schon so von Leuten, ah, die Lunge, das ist so krass, die Krankenhäuser mit den Lungen. Ich so, ja, mei, okay. Dann kam der Test, ich hatte es, hab mich auch noch immer nicht groß damit Sorge gehabt und dann kam das Fieber und dann hatte ich eine Woche lang über 40 Fieber. Okay. Dachte ich, okay, das ist aber schon krass, was hier gerade passiert und dann merkte ich einfach, wie mir das Leben aus dem Körper gesaugt wird und als ich dann, natürlich bist du im Ausland, du willst nicht ins Krankenhaus, dann hatte mich damals so ein Arzt angerufen, weil ich musste dann ja gemeldet werden, rief mich der Arzt an in Spanisch und meinte so, ja, ruhen Sie sich aus, chillen Sie so, aber das Einzige ist, wenn Sie keine Luft bekommen, egal wie, dann gehen Sie ins Krankenhaus. Ansonsten bleiben Sie einfach da liegen, ruhen Sie sich aus. Und ich hatte natürlich die ganze Zeit dieses Ding im Kopf, so, wenn ich keine Luft kriege, wenn ich keine Luft kriege. Und es fing an. Es wurde auf einmal wirklich wie so ein Stein auf meiner Brust. Und dann war es wie, wenn du auf dem Trocknen ertrinkst. Mhm. Ist einfach, da gibt es einfach keinen Sauerstoff mehr, der reinkommt. Und dann wurde ich blau und es hat super lang rausgezögert, weil ich natürlich nicht ins Krankenhaus wollte. Ja, ja, ja. Und dann kamen die schon mit Blaulicht und haben die mich gesehen, Blutsauerstoff getestet und dann sind die aber gerannt, mir mit Maske und dann bin ich da mit Blaulicht ins Krankenhaus. Und das hat dann echt, das hat echt was gemacht. So. Also die Zeit da im Krankenhaus war heftig und auch dieser Gedanke, okay, die können mir hier nicht mehr helfen. Also hier gibt es nichts mehr, was wir tun können medizinisch. Jetzt liegt es an dir, jetzt liegt es am Körper, jetzt liegt es am Mindset, jetzt liegt es am Geist. Den Körper folgt Geist und es war sehr oft der schmale Grat zwischen Verzweiflung. Du liegst nachts allein in diesem dunklen Zimmer, in so einer Quarantäne, niemand kann dich sehen. Wenn ich doch gestorben wäre, hätte weder meine Frau noch meine Familie je wieder meinen Körper gesehen, weil die mich sofort verbrannt hätten, das ist Seuchenschutzgesetz. Das heißt, die hätten nur noch eine Asche von mir bekommen, ich hätte nie wieder jemanden gesehen, keiner durfte mich besuchen, niemand. Quarantäne ist ein, also Intensivstation ist eine Sache, Seuchenquarantäne ist nochmal was ganz anderes. Und das hat echt ganz viel mit der Psyche gemacht und ich muss ehrlich sagen, wäre mir das Gleiche, sag ich mal, 10 Jahre früher passiert, hätte ich da drin die Todesangst und Panikattacken meines Lebens bekommen. Und dieser psychische Stress hätte dafür gesorgt, dass mein Körper nicht mehr hätte sich wehren können. Dadurch, dass ich aber gelernt habe, wirklich professionell gelernt habe, meinen Geist zu fokussieren und auch die Gedanken zu kontrollieren und auch Orientierung zu finden, wo ich meine Energie hinstecke, konnte ich das schaffen, diese Panik, diese Todesangst, die da in mir hochkommt, so zu kanalisieren, dass ich ruhig bleiben konnte. Und nur deshalb, da bin ich von absolut überzeugt, durch viel Geistesarbeit, habe ich es geschafft, dann mich so zu beruhigen, dass mein Körper geschafft hat, das zu heilen. Einfach sagen, okay, ich reduziere die von alleine, die Entzündung, klar habe ich auch Cortison bekommen und alles, aber vieles hat ja am Anfang nicht mehr gegriffen. Und ich habe es geschafft, dass der Körper wenigstens greift. Und dann, als diese Hürde geschafft war, dann bin ich in die Heilung gekommen, aber das war vorher alles hier. Wäre ich in die Panik gekommen, weiß ich nicht, wie das Ding ausgegangen wäre.
Hört sich so an, als geht's da auch viel um Selbstverantwortung.
Immer.
Und das ist ja auch das, was du dann anschließend eben ergriffen hast. Du bist dann aus dieser extremen Situation, aus dieser Todesangst, aus dieser intensiven, im wahrsten Sinne des Wortes, Situation rausgekommen bist, hattest dann immer noch das Problem und dann ging's los mit dem eigentlichen Heilungsweg. Wie hast du das wahrgenommen? Was waren bei dir die, also vielleicht ist der ein oder andere hier, der vielleicht auch Long-Covid hat, der irgendwie ähnliche Symptome hat. Was war bei dir die Nummer 1 Strategie, wo du sagst, hey Alter, das war das Erste, wo ich gesagt habe, wow, das würde ich mir selber jetzt sagen, in genau der Situation.
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil jeder Körper und jedes Bedürfnis immer anders ist.
Muss man ganz klar betonen, ja.
So, aber für mich ist es so, ich habe einfach ganz, also du hast es schon gesagt, Selbstverantwortung. Ja. Und es ist völlig irrelevant, ob ich Long-Covid habe, irgendeine andere Form von Erkrankung. Selbst wenn ich gesund bin und einfach meinen Lebenswandel, mein Leben verändern möchte in irgendeiner positiven Art und Weise, liegt es immer grundsätzlich in der eigenen Verantwortung.
Kannst du ganz kurz sagen, was das bedeutet? Also Selbstverantwortung ist an der Stelle so ein Buzzword. Weil was du meinst, ist wahrscheinlich, es gibt offiziell keine Lösung und da musst du mit der Situation arbeiten und eine Lösung finden.
Ganz genau. Aber das ist ja mit allem so, ob ich, egal welches Hindernis oder welche Hürde, Herausforderung ich habe, die Antwort oder die Lösung beginnt schon bei der Bereitschaft, sich diesem Thema zu stellen.
Richtig.
Und ja, es hat natürlich auch viel mit Geistesbewusstsein zu tun, denn wenn ich jetzt auf dem Status wäre, mein Lebensglück ist nur noch dann wieder erreicht, wenn ich meinen alten Status quo erreiche. Das bedeutet nur dann, wenn ich die gleiche Leistung, wenn ich der gleiche Mensch wie vor 5 Jahren bin. Und das ist der Inhalt meines Glücks, dann habe ich verloren. Denn ob ich jetzt mit Corona oder ohne, wäre ich heute nicht mehr der gleiche wie vor 5 Jahren. Und wenn wir nicht begreifen, dass Veränderung, Wandel und Anpassung eine der wichtigsten geistigen Fähigkeiten des Menschen ist, dann hätten die Menschen die krassesten Dinge in den 50.000 Jahren Menschheitsgeschichte nicht überlebt. Ja, Menschen haben hunderte von Jahren in Eiszeit gelebt, weil sie sich dem angepasst haben. Die Völker, die es aber nicht getan haben, die sich dem nicht anpassen konnten, sind nicht mehr da. Und das ist, also eine Anpassung ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt zur Eigenverantwortung. Also A, was kann ich zur Verbesserung tun? Was liegt in meiner Verantwortung, in meiner Selbstfürsorge? Aber der andere Punkt ist auch, wie kann ich mich geistig auf Veränderungen einstellen, dass der Status quo einfach das Normal ist. Mhm. Und ich lerne, mein Leben in der gleichen Qualität, in der gleichen Intensität und in der gleichen Freude zu führen, ohne dass ich es an die Leistungen und meiner Vergangenheit orientiere. Das machen wir sehr oft und deswegen haben die Menschen auch so große Probleme, alt zu werden. Egal, ob sie gesund sind oder nicht. Unser Körper lässt nach. Du kannst den extremst lange fördern und du kannst ihn sehr lange unterstützen, aber sterben tun wir.
Punkt. Ja, richtig.
Und wenn wir das annehmen, und für mich war der Tod in diesem Moment auch ein ganz klar logischer Aspekt, der da war, der nicht übergehen werden konnte. Und ich musste mich dem stellen, also auch der Frage der Endlichkeit. Und na klar war mein Bedürfnis Leben, logisch. Ich wollte weiterleben, aber es hat mir natürlich auch viele Fragen aufgezeigt.
Das würde mich ganz kurz interessieren. Bevor wir jetzt ganz kurz, weil mich würde dann interessieren, wirklich, was genau die Strategie war. Also Richtung, du hast vorher schon erwähnt, Richtung Entgiften. Vielleicht das Sauna, ich weiß nicht, ob du direkt Sauna gemacht hast. Bei uns geht es halt mehr oder weniger Halleluja-Sauna.
Also ja, genau. Klar.
Aber in dem Moment, wo du gesagt hast, du hast dir mit der realen Möglichkeit, dass du jetzt stirbst, das ist heftig.
Ja, aber eigentlich total normal. Und das ist das Krasse, dass eigentlich das Einzige, was wir...
Also inwiefern normal? Weil normal ist, wir verdrängen den Tod aus der Gesellschaft.
Richtig. Aber ist das absolute logische normal? Nein. Ich meine, das Einzige, was wir wirklich müssen, in diesem Leben ist sterben. Es gibt nichts, was wir müssen, außer sterben. Aber das Einzige, was wir wirklich müssen, ist das Einzige, was wir uns nie wirklich bewusst betrachten. So, und damit beginnt ja schon die größte Illusion unseres ganzen Existierens. Denn die Bedeutung einer Existenz liegt in seiner Endlichkeit. Wenn wir ewig überlegen, jeder von uns würde immer leben, es würde gar keinen Tod geben. Alles, was wir tun würden, wäre völlig bedeutungslos.
Und das war dann quasi dein Gedankengang, wo du sagst...
Ja, und der Erfahrungswert, gar nicht unbedingt ein rationaler Gedankengang, sondern ein natürlich empfundener, sag ich mal, emotionaler Erfahrungswert. Denn wenn es wirklich um die essentiellen Dinge geht, also um Leben und Tod, dann wird jeder bestätigen können, alles an Alltagsproblem völlig dahingestellt. Das ist völlig Banane. Ja? Und das Zweite ist, die essentiellen Fragen des Lebens werden gestellt. Für was lebst du? Wie möchtest du leben? Nach welchem Wert willst du leben? Was sind die Dinge, die du wirklich ab Status quo, wenn es weitergehen sollte, wirklich fürs Leben haben möchtest? Und ich habe mich mit sehr vielen Dingen auseinandergesetzt und ich habe sehr viele Dinge hinter mir gelassen.
Ja.
Gedanken, Ziele, ja, Bilder von mir, Egos, also lauter so Dinge, die mein Leben sehr lange auch krass geprägt hatten. Ne? Erfolgsmensch, höher, schneller, weiter, Bekanntheit, wow, und so. Und die Frage war, for what?
Ja, ja.
Wofür?
Du bist tot und dann was?
Richtig, ja, ja. Genau. So. Und das hat mein Leben sehr stark verändert. Nochmal, es gab immer mal wieder so große einschneidende Momente in meinem Leben, aber das letzte große war auf jeden Fall dieses. Und seitdem lebe ich noch bewusster. Und natürlich muss ich es auch, denn mein Körper nach wie vor entwickelt sich in diesen Episoden immer wieder zurück. Also die Spike-Proteine kommen, meine Schübe werden wesentlich geringer als früher. Und ich kann die mittlerweile auch schon einschätzen. Und ich weiß immer, wie es mir geht und wann ich wieder ganz besonders in die Entgiftung gehen muss, wann ich wieder darauf achten muss, dass man, also generell, aber wann ich es besonders tun muss, weil ich merke, okay, es bahnt sich wieder eine neue
Schub. Du hast ein gutes Körperbewusstsein.
Mittlerweile dafür auch, ja.
Verstanden. Ganz konkret, du hast dann begonnen, Long-Covid für dich selber, selbst in der Verantwortung, du machst es jetzt selber, der Arzt sagt mehr oder weniger, ich kann nicht helfen, so ungefähr.
Es gab nicht viel, was es da gab, ne.
Und dann ist die Frage, was hast du dann gemacht? Du hast vorher schon erwähnt, Eisbaden, Sauna. Hast du gesaunt oder hast du sauniert? Oder wie
am Anfang nicht, weil ich einfach, also A, das Infrarot, was ihr ja macht, ist sehr viel schonender. Und das habe ich am Anfang, du hast nicht so viele Infrarotsaunen gehabt. Ich
erzähl mir ganz kurz, warum du es sagen kannst, weil du warst vorher kurz in der Sauna unten drin.
Ja, ja, also, und ich kenne auch Infrarotsaunen, also ich mache das mittlerweile einfach wirklich gerne, weil es schneller, es ist effektiver, es strengt den Körper nicht ganz so an, wie wenn du, ne, diese 80, 90 Grad, bis du erstmal schwitzt, die sehr feuchten Saunen. Und bei mir am Anfang war das so, ich mache super gerne, aber ich war teilweise vom Kreislauf her nicht fit genug.
Ja.
Das heißt, es hat mich zu sehr angestrengt. Und weil du dann ja schon auch echt eine ganze Weile drin bleiben musst, bis dieser Effekt kommt und bis du lange schwitzt. Das heißt, ich musste erst wieder ein bisschen fitter werden, bis ich angefangen habe mit Sauna. Und dann habe ich auch gerne Infrarot gemacht, weil ich gemerkt habe, oh, das geht viel schneller. Ich kann in den 5 Minuten Infrarotsauna das gleiche schwitzen, wie ich die 15 Minuten in der langen, in der großen Sauna bin. Und es hatte nie diesen total... Also Sauna, normal klassische Sauna hatte auf mich immer danach so einen K.O.-Effekt. Also
richtig, das ist ja das absolut, ich kann erklären, warum. Also
so.
Die ist, wenn du 90 Grad oder 80 Grad, das Grad-Sauna ist auch so ein Thema, weil unsere Physiker, die sagen mir, ich, wenn ich sage, oh, 80 Grad Sauna, die Sauna hat keine 80 Grad, sondern es haben Elemente in der Sauna 80 Grad und die strahlen das ab. Und dann sieht man es an der Temperaturanzeige, aber die Luft selber hat keine 80 Grad, sonst würde es drin verkohlen. Also hätte es Verbrennung.
Würde unsere Haut sich total verbrennen, absolut.
Richtig, ja. Aber abgesehen mal von dem Detail, ist es eben so, dass wenn das so warm ist, entgiftet der Körper, durch das, dass es ja Oberflächenwärme ist, von 1 bis 3 Millimeter an der Haut, drückt man die Gifte nach innen. Und dann hat man kurz die Vergiftung. Das heißt, das ist das, was sich so scheiße anfühlt. Entschuldigung für das Wort, aber anschließend nach dem
Finish. Und wo ist der Unterschied beim Infrarot?
Der Entgiftungspfad, also vor allem bei uns in der Sauna, bei der Halleluja-Sauna, geht durch die Tiefenwärme, ist der Entgiftungspfad nach außen. Und dadurch schiebst du die Gifte raus und hast dann eben wirklich, also du fühlst dich vitalisiert anschließend. Und erstens das und zweitens, man schwitzt sehr schnell und ist ohne Aufhaltszeit. Und du hast eben die 7 Therapiemaßnahmen in der Sauna, wo du eben sagst, okay, du hast eben nicht nur die Wärme. Muss man ganz kurz betonen, warum Wärme überhaupt spannend wäre. Also A ist ja das mit der Kombi von nahem Infrarotlicht von 600 bis 900 Nanometer, was eben so beliebt ist im Spitzensport mittlerweile. Und auch für solche Fälle wie das, was du hast, also Richtung, wo es ganz viel um Regeneration geht, ist aktiviert die Mitochondrien. Das heißt, die Mitochondrien, Entschuldigung, habe ich undeutlich gesagt, deine Zellenergie wird mehr. Und das ist natürlich spannend für alle Prozesse im Körper, unter anderem die Entgiftung.
Absolut.
Das ist der große Punkt. Also, und dann hast du die anderen Therapiemaßnahmen, wie das physikalische Ableiten vom künstlichen Strom, der Körper ist entspannter. Du hast die Aromatherapie, Salztherapie, die Frequenztherapie für Thymidemodus. Und dadurch hast du einen enormen Effekt auf den Körper, der vitalisierend wirkt. Und das große Ding ist, du hast es im Alltag. Das bedeutet, es geht, wie du auch sagst, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kriegst du diese Dinge, die du machst, in den Alltag rein? Und was machst du konkret? Weil unsere Idee wäre, damit ich es kurz formuliere, man muss die Dinge in den Alltag bekommen und machen.
100%.
Es hilft dir nichts, wenn du das Rudergerät in deinem Ding hast oder in deiner Wohnung oder Keller, wie auch immer. Und du dann es ist wie wenn du lesen kannst und nicht liest. Das ist, es nützt dir nichts.
Nichts damit, ja.
Genau so ist es. Und wie bekommst du in den Alltag und was machst du konkret?
Das ist wie mit allem. Das ist auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Therapie, mit der Veränderung von Gewohnheiten im Leben. Du musst anfangen, eigene, selbstgewählte Strategien und Rituale zu kreieren. Und wenn du diese nicht aus einer eigenen Motivation, aus einer eigenen Freude heraus tust, auch natürlich mit einer eigenen Disziplin, dann wird das nicht lange halten. Und meine Erfahrung ist, es ist irrelevant, ob es jetzt geistige Gewohnheiten sind, Denkmuster oder auch einfach körperliche Handlungen, ist immer, du brauchst einen höheren, einen tiefer sitzenden Motivationsstrang, der das Ganze, sag ich mal, antreibt. Wenn es reine Disziplin ist, also wirklich reine, starre Disziplin, gibt Menschen, die können damit sehr lange arbeiten, aber es ist immer eine bestimmte Form von Strenge, die da drin liegt. Und jeder Weg braucht mal so, doch, heute mache ich es trotzdem. Aber die Frage ist, was ist die Kernmotivation? Und meine Erfahrung ist, dass reine Strenge, also reine Disziplin alleine für den einen oder anderen reicht, aber die meisten zerbrechen dran, weil es irgendwann ein Kampf gegen dich selbst wird.
Extrem spannender Punkt.
Und wichtig ist dabei, dass du anfängst, natürlich eine höhere Motivation zu haben. Das heißt, wofür tue ich das? Was ist meine freudige, emotionale, positive, ja, Emotion dahinter? Zu sagen, mein klares Antrieb war, ich möchte wieder laufen können, ich möchte wieder raus in die Natur, ich habe vom Fahrradfahren geträumt, ich wollte mich wieder bewegen können. Also hatte ich eine sehr, sehr starke Motivation, eine Disziplin aus Freude her zu generieren. Wenn es einem dann natürlich ein bisschen besser geht, lässt das meistens nach. Also braucht man diese Disziplin und die Fürsorge zu fragen, wofür tue ich Dinge? Und wie kann ich sie mir spielerisch, freudig in den Alltag integrieren? Ich habe zum Beispiel angefangen, ich konnte gar keinen Sport machen. Also bei mir war wirklich so, ich habe immer wieder Rückfälle bekommen. Ich war ein super sportlicher Mensch. Dadurch habe ich mich immer an meinem sportlichen Niveau von früher orientiert. Ich konnte aber noch nicht mal mehr das machen, was ich früher zum Aufwärmen gemacht habe, und hab drüber gelacht. Das war für mich schon Game Over. Das bedeutet, der Fall zwischen dem, was ich konnte,
ist
ganz krass. Also, was habe ich gemacht? Ich war natürlich in der totalen Frustration. Warum? Vergleich meiner Leistung zu früher war immer in der negativen Bewertung. Das heißt, egal, was ich gemacht habe, es war kein positiver Effekt, es war ein negativer. Weil es mir nur gespiegelt hat, was ich nicht mehr kann. Und das hat das Bild der Krankheit definiert. Raus aus dem Bild der Krankheit, rein in das Bild der Gesundheit, obwohl ich vielleicht im körperlichen Aspekt noch nicht da bin, wo ich mal war. Diesen alten Gedanken komplett komplett wegzulegen und zu sagen, ich lasse den komplett los. Den gibt es nicht mehr. Es gibt heute. Und was kann ich jetzt heute tun, um mich zu unterstützen, das mit Freude zu machen, mit Regelmäßigkeit zu tun? Und dann habe ich mir angefangen, Rituale auszudenken.
Also welche morgens, Rituale waren das?
Morgens zum Beispiel ganz klar. Ich fange an morgens mit einer Entgiftung. Das ist direkt erstmal Wasser trinken. Der Körper muss erstmal in die Bewegung kommen. Da ein bisschen Apfelessig rein für die Darmgesundheit. Super. Ja, dann kommt super da rein Zitrone. Kurkuma, ich habe so meinen morgendlichen Cocktail gehabt. Damit habe ich angefangen. Dann ging es los, dass ich morgens ganz leicht, abhängig von meinem Körperstatus, Musik angemacht habe. Und mal war das richtig energetisch und da konnte ich sogar echt hier Hampelmänner und Push-Ups machen. Und manchmal waren es wirklich nur so 2-3 Tai-Chi-Übungen, wo du nur dich so ausschüttelst und einfach nur die Arme schleckerst oder so. Das war irrelevant. Es gab nicht, was muss ich machen, sondern was geht gerade.
Frage, hast du es jeden Tag gemacht, egal welche Tagesform?
Jein. Ich habe es immer so gemacht, das, also wie es ging.
Es gab aber einen Punkt, das was ich gerade versuche zu etablieren. Das heißt, du hast es gemacht, lieber schlecht als überhaupt nicht.
Ich habe es aber auch mal überhaupt nicht gemacht.
Okay.
Aber mit dem Bewusstsein, weil ich bin ein paar Mal vorher aus der Disziplin und dem Druck über meine Grenze gegangen.
Ja.
Und mein Körper hat eigentlich gesagt, und das musste ich lernen, nee, heute ist der Tag für gar nichts.
Ja, richtig.
Und den kannte ich natürlich aus meiner Strenge und ich war ein sehr ehrgeiziger, ein sehr erfolgsorientierter Mensch. Ich habe super oft in meinem Leben bei Stopps trotzdem weitergemacht.
Ja. So ist es mir übrigens mit Kältetherapie gegangen. Ich habe einfach übertrieben.
Ja, und das ist dieser Gewinner, dieser Leistungsgedanke im Gewinnermodus, der uns nur schadet und am Ende des Tages uns zerstört. Und den musste ich ablegen. Ich musste diesen harten, schnellen, höher, weiter in allem, was ich tat, ablegen. Und es gab Tage, da habe ich wirklich nichts gemacht. Ich habe die Musik einfach nur angemacht, lag im Stuhl und habe einfach nur die Musik gehört.
Verstanden.
Und es war trotzdem mein Ritual, weil ich habe mich dann geistig auf etwas eingestellt und habe geistig gearbeitet. Trotz alledem war das ein Moment der Fürsorge. Und der hört nicht auf.
Genau.
Egal, wie der gerade stattfindet, der Fürsorgemoment, der hört nie auf. Denn der ist eine Lebensaufgabe, das ist eine Lebensphilosophie, würde ich sagen.
Kurzum, du hast ein sehr feines Gefühl bekommen für deine tatsächlichen Bedürfnisse,
ja.
Körper, wirklich
vom Notwendigkeiten,
Körper. Notwendigkeiten, wo du sagst, okay, ich würde jetzt gern, aber es ist einfach dumm. Also es funktioniert jetzt nicht.
Mhm.
Du hast vorher Entgiftung angesprochen, wir sind natürlich riesen Entgiftungsfans.
Mhm.
Du hast vorher erwähnt, du machst eben das Wasser morgen und sonst, gibt es sonst irgendwas anderes?
Ja, also Wasser, dann Bewegung, ganz klar. Also Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und so wie man halt gerade kann, das kann vom Spazieren gehen, über richtigen Sport sein. Und dann habe ich für mich die Kälte entdeckt, aber auch da mit Fürsorge, denn ich musste immer darauf achten, wie lange. Es gab da immer dieses Eisbaden, wo ich gemerkt habe, so, ja, das ist cool, aber dann waren sie da, ich bin eine Minute, ich bin zwei Minuten.
Das ist genau der Punkt.
Und ich so, nee, Leute, das ist überhaupt nicht cool. Dein Körper sagt dir ganz genau, ab wann er in den richtigen Stressmodus kommt.
Ja.
Und das willst du nicht. Du willst in den Effekt der Kühlung, aber nicht in den Stress. Weil wenn der Körper in den Überlebensmodus geht, weil er in der Panik ist, ich erfriere gerade, dann ist das für den gesamten Haushalt nicht förderlich. Und da muss man genauso achtsam sein. Also habe ich angefangen.
Da muss man sehr gut aufpassen mit der Kälte.
Mit Duschen. Ich habe einfach angefangen mit Duschen. Eiskalt mir die Beine zu duschen. Dann jeden Tag ein bisschen länger. Jetzt hüpfe ich unter die kalte Dusche und die ist mir meistens nie kalt genug.
Mega.
Aber du hast nie diesen kompletten, ich bin komplett in diesem frierenden Wasser. Und das mache ich ab und zu für so ein Highlight. Und sagst, okay, ich mache mal ganz bewusst Eisbaden und das mache ich ganz mit einem wirklich ganz, ganz wachen Geist. Wo bin ich gerade? Wie kann ich das? Ist das gut für mich gerade? Und wenn ich da drin bin und merke schon nach, keine Ahnung, 20 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, oder das war's, dann gehe ich raus. Ja. Punkt. Auch wenn andere 3 Minuten drin sind und sagen, das ist mir wurscht.
Ja.
Und dann gibt es Momente, wo ich es länger kann. Es ist völlig irrelevant, wie lange du etwas tust. Sondern wie sehr es auf deine Bedürfnisse abgestimmt
ist. Richtig. Ist übrigens genau das, so denken wir auch, genau so denken wir über den Saunagang nach.
Also es ist same, same.
Genau.
Same, same.
Also das ist, weil es geht hier wirklich einfach um eine Strategie, die funktioniert. Das heißt, es muss eine belastbare Sache sein, die tatsächlich physiologisch positive Effekte hat. Mhm. Jetzt ist das Erste. Mhm. Und da muss ich es machen. Und wenn ich es mache, muss ich achten, was ist das Bedürfnis von mir gerade? Also ich kann jetzt nicht hergehen und jeden Tag einen 40 Minuten Saunagang reinknallen. Das macht halt wenig Sinn. Kann ich machen. Es gibt Typen und die Dinge, die tolerieren das,
Klar. Wenn
du auf dem Ding bist. Die Frage ist, was ist tatsächlich, und das ist ja unser Ding, wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, weil wir sind halt Riesenfans. Ich meine, wir sind letztendlich Unternehmen, die die letztendlich Selbstverantwortung anbieten. Das ist, was es ist. Mhm. Und Selbstverantwortung in Gesundheit. Wir sind keine Opfer. Natürlich gibt es Dinge, die immer wieder schwierig sind. Aber hier ist heute dieses Thema, auch mit der Disziplin, auch die strukturelle Disziplin, hier haben wir eine Strategie, die wirklich im Alltag integrierbar ist, in nur ein paar Minuten abhandelbar ist. Mhm. Und ich kann es auch länger machen. Ich konnte da 25 Minuten rein. Muss ich aber nicht. Und das ist das große Thema. Mhm.
Ja, wir Menschen neigen halt immer zu diesem Wettkampfgedanken, ne? Für diesem länger ist besser, höher ist besser. Ja, und das ist etwas, was man lernen darf. Ich habe es gelernt, das ist immer noch ein Prozess. Und ich mag das, dass ich die Dinge halt einfach bewusst in mein Leben integrieren kann. Und dann funktionieren sie auch. Und dann kann man auch wirklich langfristig zurückblicken und sagen, ey, guck mal, vor einem Jahr oder eineinhalb ging es mir so, heute geht es mir so. Super, habe ich gut gemacht, stolz auf dich sein, feier deine Erfolge, feier deine Selbstfürsorge. Und dann bist du auch in einem wohlwollenden, in einem liebevollen Umgang mit dir, deinen Bedürfnissen. Und dann wird das nie zu einem destruktiven Verhaltensmuster. Denn die Linie ist sehr, sehr dünn, ja, von einem konstruktiven und einem destruktiven Verhaltensmuster. Denn selbst viele destruktive Verhaltensmuster haben einen positiven, ja, eine positiv geglaubte Motivation. Ja, ich will super fit sein, ich will meinen Körper wieder spüren. Aber der Moment, wo das in eine Destruktivität rutscht, in einen Zwang, in einen Druck, ja, in einen Wettkampf, ist sehr, sehr schmal. Und da muss man achtsam sein, natürlich auch ein bisschen typabhängig. Wer ist da mehr anfällig? Männer sind da vor allem für anfällig, Frauen aber auch. Und
anders aber, ja.
Anders, auf jeder auf seine Weise und einer mehr, einer weniger. Aber die Fürsorge bedeutet immer die Achtsamkeit zu schauen, wo stehe ich wirklich? Was kann ich gerade? Was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Und was ist Muster? Was ist Prägung? Und was ist ein destruktives Kompensationsverhalten? Also was will ich damit verbessern? Was will ich aus mir an Schwächegefühl umwandeln in Stärke? Aber der Antrieb ist ja immer noch Mangel.
Mhm, ja, verstanden.
Denn ich fühle mich nicht gut. Also denke ich, ich muss was Besseres machen.
Manuel, zum Abschluss, was ist der eine Tipp, damit du sagst, wenn du eine Sache machen würdest, aber das eben konstant, was ist der eine Tipp, wo du sagst, hey, mach das und dann arbeite von da?
Du meinst jetzt als Ritual, als gesundheitliches Ritual? Als Ritual,
wenn du jetzt wirklich, wir reden hier über Gesundheit, wo sagst du, das ist dein Anker im Alltag?
Ja, das sind zwei Aspekte, also körperlich und geistig, okay. Ja, muss man halt immer so ein bisschen zusammensetzen. Körperlich ist es ganz klar, was super einfach ist und was echt gut ist für ein Immunsystem, ist das kalte Duschen. Und das kann man nämlich auch wunderbar aufs eigene Niveau anpassen.
Okay.
So,
man was kann auch, wichtig ist, was wirklich.
Was wahnsinnig wichtig ist.
Was wichtig ist. Also, du kannst nicht also, hergehen und sagen, oh, ich starte jetzt hier kalte Duschen, weil es irgendwie jemand gesagt hat, dass es gut ist.
Nee.
Nochmal Körperwahrnehmung, Empfinden.
Ist super wichtig. Also, du kannst zum Beispiel anfangen und sagen, ich mache warm und dann am Ende mache ich immer nur erstmal ein bisschen kälter die Beine. Du hast es komplett in der Hand zu sagen, ich mach's. Aber es hat einen wirklich guten Effekt. Also kalt hat für die Zellen, für die Regeneration der Zellen einen wirklich guten Effekt, für das Herz-Kreislauf-System einen guten Effekt. Auch nicht stundenlang, sondern einfach eine Erfrischung. Dich morgens einfach kalt abduschen, komplett kalt duschen oder halt in Intervallen, wie es für dich passt. Ist super einfach zu machen, fordert ein bisschen Disziplin und Zuwendung, hat aber einen wirklich geilen Effekt, weil man super fit ist und es einem echt wirklich gut geht. Und das andere ist die geistige Arbeit. Und die geistige Arbeit, die ist komplexer, die lässt sich natürlich auch nicht so wie kalt duschen, aber es gibt da auch so einige kleine Tricks. Das Journalen, das bewusste Aussprechen von Emotionen, ja, das sich klar machen von eigenen Bedürfnissen und diese auch transparent benennen zu können und in ein Selbstbewusstsein zu kommen. Also sich seiner selbst bewusst zu sein mit allem, was dazugehört. Höhen, Tiefen, Schwächen, alles, was man so bewertet. Und das, da gibt es viele, viele gute Tools zu sagen, okay, ich.
Nimm mir wirklich nur eines, wo du sagst, hey,
okay, was ein ganz einfaches ist, es hat schon einen langen Bart und jeder hat es wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber es funktioniert wirklich, ist das Journalen, also das bewusste Aufschreiben von Gedanken, Emotionen und Gefühlen, um sie einfach schwarz auf weiß, transparent in eine Verarbeitungsfähigkeit zu bringen. Denn Gedanken sind so subtil und so vielseitig, dass es schwierig wird, einem einzelnen Gedankenstrang zu folgen und damit auch in die Reflexion zu gehen oder auch in die wirkliche Betrachtung. Bann ich diese aber, deswegen hat es das Schreiben im Unterbewusstsein eine große Relevanz, schreibe ich diese aber auf, habe ich sie schwarz auf weiß gebannt. Und damit werden die in die Existenz gebracht. Das heißt, etwas, was da steht, steht da die ganze Zeit. Das heißt, der Gedanken kann nicht flüchtig wieder verschwinden, sondern er ist fokussiert vor mir. Und durch die Fokussierung kann sich mein Unterbewusstsein wie auch mein Geist auf diese eine Fragestellung oder Bedürfnisstellung konzentrieren. Bleibt sie im Wirrwarr unserer Gedanken, haben wir so gut wie keine Fähigkeit, da langfristig drauf einzugehen. Außer du bist halt wirklich, wirklich geistig so geschult, dass du es kannst, Gedanken in der Form zu halten. Das ist aber wirklich nicht einfach. Das können nicht sehr viele Menschen.
Manuel, vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.